Guten Morgen, schön, dass ich wieder mal bei euch sein darf. Ist jetzt lange, lange her. Geht es mit dem Ton, Dominik? Passt? Gut. Ich bete am Anfang. Und Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass ich da sein darf. Ich danke dir dafür, dass die Geschwister da sind. Ich danke dir dafür, dass du uns zusammengestellt hast als deine Kinder, als deine Familie, als dein geistliches Haus, Herr, als den Tempel, in dem du Wohnung genommen hast und von dem du aus dein Reich baust in alle Welt. Und ich danke dir dafür, dass du im Kleinen bist wie im Großen und dass du deswegen auch hier heute bist, Herr, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass du uns hilfst, es zu verstehen, um am Ende verändert zu werden, so zu leben, dass es zum Nutzen ist, für dich, für andere und am Ende auch für uns. Und Freude da ist und Liebe. Und dafür danke ich dir. Amen. Ihr habt die Predigtreihe über den ersten Petrusbrief und ich darf mich da eingliedern und habe den Text bekommen, 1. Petrus 2, 1 bis 10. Und war ganz erstaunt, dass das doch in sich, erst dachte ich mir, oh, ist das viel, viele Themen, viele Bilder. Und dann habe ich entdeckt, es zeigt mir wirklich einen Weg, wie ich von meiner normalen, üblichen Lebensweise mit immer wieder zerstörerischen Wirkungen für andere und für mich selbst hinkommen zum Bewussten, zum Sinnvollen, zum Zielgerichten und wirklich auch lebensfördernden Leben. Und vielleicht könnt ihr das mitentdecken. Und jetzt denkt ihr, jetzt übertreibt er, was heißt hier normale Lebensweise mit zerstörerischer Wirkung für andere. Und dann steigen wir in den Text ein und dann zeige ich euch gleich mal, was ich damit meine. Der erste Vers, Dominik, bitte. Da schreibt Petrus, darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei und allen Neid und alle Verleumdung. Jetzt gibt es ja verschiedene Lasterlisten in der Bibel im Neuen Testament, also Auflistungen von dem, was es an zerstörerischen Lebensweisen, Lebensäußerungen, Herzenshaltungen an Sünde gibt. Und das hier ist nicht meine Lieblingslasterliste. Da fehlen so die Dinge wie Ehebruch, Mord, Diebstahl, weil das sind dann immer die Dinge, an denen halte ich mich fest, beziehungsweise denke ich mal, das tue ich ja nicht. Die ist mir unsympathisch, diese Liste, weil sie lauter Dinge nennt, die mich treffen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also, nicht meine Lieblingslasterliste. Sie trifft mich. Weil das Dinge sind, die kenne ich von mir. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Mit Neid. Mit boshaft, dass man um dem anderen in seiner Wut, also in der eigenen Wut, zu schaden, was tut, von dem er weiß, das ist nicht richtig. Dass man täuscht, dass man Dinge vorgibt, die nicht so sind, also heuchelt. Dass ich dem anderen doch irgendwie mir denke, Mensch, hey, der hat und ich habe nicht. Ja? Also Neid. Und dass wir schlecht reden über unsere und die Menschen um uns herum. Es trifft mich. Und es sind Dinge, das ist die gute Nachricht, die können wir loswerden. Petrus sagt davon, legt ab, zieht aus, werdet's los. Das ist ein einmaliger Akt oder ein Schritte, die wir gehen können, um wirklich das Zeug loszuwerden. Dankeschön, du bist ein Schatz. Was nicht heißt, dass wir nicht immer wieder mal in so eine Situation kommen, wo wir sozusagen rückfällig werden und es dann wieder tun müssen. Aber die gute Nachricht ist, wir können das Zeug loswerden und ich will euch noch sagen, wie das geht. Das erste ist einfach mal erkennen und bekennen. Lüg dich nicht selber an. Wenn sowas passiert, wenn du sowas tust, wenn sowas in dir ist, dann ist es halt so. Ist nicht schlimm, will jetzt nicht heißen, dass die Dinge nicht schlimm sind, aber es ist deswegen nicht schlimm, weil wir können es ablegen, dank Jesus, indem wir es bekennen, erstmal Gott, vielleicht auch mal einem anderen Menschen, im Gespräch, der dann auch mit uns betet, indem wir da, wo wir Schaden angerichtet haben, soweit es geht, Wiedergutmachung leisten und dann Jesus wirklich auch um Vergebung bitten und diese Vergebung im Glauben annehmen. Das Zeug ist dann erledigt. Jesus redet nicht mehr drüber und du brauchst es auch nicht mehr und auch nicht mehr drüber nachdenken. Und damit ist die Wachstumsbremse gelöst. Denn was das Ziel gleich ist, dieses Text ist, dass wir wachsen, dass wir uns verändern, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und solange diese Dinge nicht raus sind aus deinem Leben, wird es schwierig mit Wachstum. Es geht darum, wirklich so diese Hemmnisse wegzuschaffen und Voraussetzungen zu schaffen, dass wir wachsen können. Und das Nächste, was Petrus dann anbietet, ist die richtige Ernährung. Genau, Vers 2. Die richtige Ernährung, die wir brauchen, wie ein Säugling, um wachsen zu können. Der tut gar nichts außer Essen und Trinken. Und Petrus sagt, das sollen wir auch tun. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt ja von dieser Milch schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Ja, es geht darum, dass wir die Nährstoffe, die Nahrung bekommen, die wir brauchen zum Wachsen. Und diese Nahrung ist das Wort Gottes, ist die Bibel. Und das sollen wir zu uns nehmen. Und ganz praktisch schaut es schon aus, wir müssen es hören, wir müssen es lesen. Und ganz oft hilft laut lesen, dann liest du es nämlich und hörst es. Im Herzen bewegen, Tag und Nacht sinnig über dein Wort, betet David, der König David. Wirklich bewegen und am Ende auch, das ist ein wichtiger Schritt, das, was wir erkannt haben, was wir zu tun haben, auch tun. Das heißt, sich reinarbeiten. Und Ziel dieses Wachstums ist unsere Rettung. Wir evangelikalen Christen haben da, glaube ich, manchmal ein Verständnis von dem, was Errettung bedeutet. Das weicht ein bisschen von dem, wie sich Paulus oder Petrus hier denken, ab. Wir denken, das ist so etwas ganz Abgeschlossenes. Tatsächlich, wenn wir uns Jesus zuwenden, dann sind wir versetzt in das Königreich Gottes. Dann sind wir eine neue Schöpfung. Dann sind wir gerettet. Aber das ist nichts Abgeschlossenes, sondern das ist was, was eine Öffnung in die Ewigkeit hat und was sich in unserem Leben hier fortsetzt. Das endet mit dem Tod. Rettung ist der Zeitabschnitt deines Lebens, dein Heil hier in dieser Welt, von dem Moment, wo du Christ wirst, bis zu dem Moment, wo du vor Jesus stehst. Ja, und das will uns, lehrt uns die Bibel, dass wir das gestalten, in einer Art und Weise, dass es für uns gut ist, dass wir unser Heil dadurch erwecken und dass wir es aber auch als Geschenk begreifen, dass, denn das Eigentliche hat Jesus getan, das tun nicht wir, das dürfen wir nicht verwechseln. Aber wir befinden uns in einem Prozess, man kann das auch Heiligung nennen. Wir sollen werden, wie wir gedacht sind, so wie sich Jesus, Gott der Vater, uns vorgestellt hat, bevor er uns gemacht hat. Das ist unser Heil, das ist unsere Bestimmung. Das ist das Ziel und es gibt eine Motivation, diese Nahrung aufzunehmen. Manchmal verkaufen wir uns selbst oder wird uns auch das Wort Gottes wie eine bittere Medizin verkauft. Musst du halt nehmen, weil es ja sonst wirst du ja nicht gesund. Schmeckt zwar schlecht, aber muss halt sein. Petrus hat eine ganz andere Idee. Und es ist die Wahrheit. Wir sollen sie gierig aufnehmen, das Wort, wir sollen das Wort Gottes aufnehmen, wie ein Säugling gierig die Muttermilch aufnimmt. Weil er weiß, das schmeckt gut. Also das sind zwei Dinge. Erstens mal, der Säugling hat Hunger, ja, dann schreit er und dann ist er gierig und dann hat er schon mal vielleicht von der Mutterbrust getrunken und weiß, das ist lecker und dann geht da die Post ab. Unser Ältester, der fiel mir bei dem Bild, fällt mir der immer ein, also der hat sich da reingegraben. Ja. Ich habe wirklich manchmal Angst um meine Frau gehabt. Also das Bild habe ich. So ist der Zugang zum Wort Gottes, weil wir wissen, wir brauchen das. Wir brauchen das zum Leben und es ist super, super lecker. Wir graben uns da rein. weil der Petrus sagt, ihr habt doch erlebt, wie gut Gott ist. Ihr habt es doch schon erlebt. Du hast doch schon mal geschmeckt. Hast du das schon mal erlebt, wenn dich Gottes Wort wirklich so ins Herz trifft und wenn du merkst, ja, das ist richtig, das ist wahr, das tue ich jetzt. Und dann auch erlebst, hey, das bringt wirklich was. Am Ende geht es den Leuten um mich herum besser, mir geht es besser und Gott freut sich mit mir. Das Wort Gottes ist leckere Muttermilch, keine bittere Medizin. Hey, leckere Muttermilch, wirklich lecker. So. Und damit sind also einmal die Hindernisse unseres Wachstums aus dem Weg geräumt. Zum anderen haben wir jetzt eine gute Ernährung und jetzt geht es darum, zum Wachstum gehört natürlich auch, sich zu entwickeln. Also da geht es ja nicht bloß darum, dass wir größer werden, das werden wir von alleine, sondern wenn so ein Kind dann loslegt, dann fängt es ja an, Dinge auszuprobieren, sich zu bewegen, zu spielen. All das dient ja dem zu reifen, zu wachsen, größer, klüger, intelligenter, ja, lebensfähiger zu werden. Und das haben wir auch. Und da bitte ich um den nächsten Text, die nächste Folie. Hier wechselt jetzt Petrus in ein anderes Bild, in das von einem Tempel. Sag gleich was dazu. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat, und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Heiligen Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Christus gründen. Die Wachstumsschritte, die wir gehen können. Das erste ist, zu Jesus kommen. Petrus, glaube ich, meint hier nicht, sich Jesus erstmalig zuzuwenden, denn er schreibt ja an Christen, sondern er sagt, hey, komm zu Jesus, das ist eine Haltung. Ja? Komme ich zu Jesus, wenn ich Probleme habe, denke ich als erstes, Herr, was sagst jetzt du dazu? Ja, das ist eine Zugewandtsein, Jesus. Komm, geh auf ihn zu. Und dann spricht er davon, dass wir uns einbauen lassen, in dieses geistliche Haus auferbauen lassen. Das ist ein Vergleich mit dem Tempel, das ist da, wo Gott wohnen wollte. Das sind wir. Und zwar wir, nicht du und nicht ich, sondern wir. Und stellt euch vor, der Maurer oder der so ein Haus baut, der muss immer einen Stein auf den anderen setzen. Die oberen ruhen auf den unteren, die links und rechts geben dem anderen Halt und der eine trägt den anderen. Ein Stein allein macht kein Haus und macht auch keinen Sinn. Ein Stein allein ist ein Stein. Viele Steine, richtig zusammengefügt, sind ein Haus, in dem Gott wohnt. Wir sind aufeinander angewiesen und jetzt sagt Petrus, lasst euch aufbauen. Also du kannst eigentlich gar nichts dazu tun. Du kannst es nur geschehen lassen. Ich habe mir da ein neues Wort ausgedacht, das es bis gestern noch nicht gab, weil wir gedacht haben, das ist ein passiver Anteil. Den haben wir in unserem Leben, dass wir Dinge ja gar nicht beeinflussen können oder dass Dinge halt mit uns passieren. Und das eigentliche deutsche Wort dafür ist Passivität. Und ich dachte mir aber, wenn ich mir den Text so anlese, wenn ich mir das Leben Jesu anschaue, mit dem sind ja auch Dinge passiert, die er erstmal so nicht beeinflusst hat, obwohl er hätte können, aber er hat darauf verzichtet und er hat eingewilligt, er hat mit sich machen lassen und dabei eine unglaubliche Leidenschaft, eine Passion gezeigt. Und deswegen habe ich gestern das Wort Passionität erfunden. Ja, dass wir das, so wie die Biene das vorhin beschrieben hat, eigentlich wollte sie nach Afrika. Aber da ging eine Tür nach der anderen zu, wenn ich dich richtig verstanden habe. Und am Ende erkennt sie jetzt, Gott hat sie in Thailand gesetzt. Und es ist gut so. Man kann, oder die Biene kann das so betrachten, dass sie sagt, oh, und ich werde so gerne nach Afrika und was soll das jetzt hier? Aber ja gut, es ist Gottes Willen. Kann ja eh nichts dagegen machen, mache ich es halt. Oder man kann sich so stellen oder die Haltung einnehmen, wie ihr es vorhin gehört habt. Gott weiß es besser. Ich wollte nach Afrika, jetzt bin ich Thailand und ich weiß, das ist das Bessere. Ich willige da ein, ich gehe da innerlich mit, ich lasse das mit mir geschehen und nicht nur, weil ich es halt nicht ändern kann, sondern ich will es jetzt auch so. Ja, das ist Passionität. Das ändert sich. Das ändert so viel, wenn Schwierigkeiten kommen und wir diese Passionität nicht entwickelt haben, dann werden wir immer oder werden wir leicht in Anklage rutschen. Gott, ich wollte ja gar nicht nach Thailand. Ja? Ich wollte doch viel lieber nach Afrika und jetzt gibt es hier Probleme. Hab's doch gleich besser gewusst. Oder. Das ist, wenn wir Dinge widerwillig mit uns geschehen lassen, dann kommen wir bei Schwierigkeiten ganz leicht ins Murren, ins Meckern und ins Anklagen. Irgendwer ist dann immer schuld. Diese Haltung findet ihr bei Jesus nicht, die findet ihr bei den Aposteln nicht. Und die Biene hat es euch vorhin auch gut vorgemacht. Herr, mach mit mir, was du willst, ich vertraue dir. Konkret, jetzt wird es unangenehm für alle, auch die nicht nach Thailand gehen. Ich werde in eine Gemeinde gebaut, in ein Haus gebaut, das ich mir nicht ausgesucht habe. Ist ein echtes Problem. Leute, versteht ihr, Jesus baut das Haus. Und er nimmt dich als Stein und setzt dich dahin, wo er will. Und auch das Haus, konkret die Wand, wo er dich einbaut, was auch immer, wie du das nennen willst, welches Stockwerk sucht er aus? Zurück zu meiner Passionität. Nehmt die Situation in eurer Gemeinde an. Nicht, dass die so bleiben muss, ihr dürft dafür beten und alles, aber die Geschwister, die Leute, die hier sind, ja, die Steine, die Jesus um euch gebaut hat, die hat er dahin gesetzt. Das heißt nicht, dass alles richtig ist, was die tun. So wenig wie alles richtig ist, was ich oder du tue. Aber Jesus hat uns zusammengefügt. Da gibt es nichts zu meckern. Der weiß, was er tut. Der kann so ein Haus bauen. Das ist der Einzige, der das kann. Ja, wir würden ihm da gerne manchmal ins Handwerk pfuschen. Das ist so wie die 80 Millionen Trainer der deutschen Nationalmannschaft im Fußball. Ja, die wissen es alle besser. Aber tatsächlich, Gott wird Weltmeister. Mit uns. Gut, das zweite Bild, das Petrus hier anspricht, ist das bringt Opfer. Das ist jetzt eine Aktion. Da könnt ihr was tun, da kann ich was tun. Ja, ein Opfer bringen. Und zwar ein geistliches Opfer. Aber er nimmt erstmal Bezug auf den Opferkult. Das war ja Sinn auch dieses Tempels, dass Gott darin wohnte und Menschen ihm begegnen konnte. Und das erste Opfer, das nötig war, waren Sühneopfer. Weil alles, vieles, was wir tun, einfach so daneben ist aus Gottes Sicht. Ihn kränkt, ihn verletzt, gegen seine Gebote ist, in sich zerstörerisch und lebensfeindlich ist, brauchen wir jemanden, der für unsere Schuld bezahlt, muss die Strafe für das Böse, was wir getan haben, getragen worden sein. Und im Alten Testament gab es, um diese Sünde zuzudecken, Tieropfer. Da musste Blut fließen, da hat jemand stellvertretend, provisorisch, ein Tier bezahlt für die Schuld von den Leuten, die zu Gott kommen wollten, damit überhaupt Gemeinschaft möglich war. Dieses Opfer brauchen wir nicht bringen. Das hat Jesus für uns gebracht. Dieses Sühneopfer, dieses Schuldopfer, das die Beziehung zwischen Gott und uns wiederherstellt, hat Jesus gebracht. Darum geht es hier nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns unser Heil verdienen. Auch wenn ich vorher gesagt habe, wirkt euer Heil. Wir verdienen es nicht, aber wir müssen es dann erleben, ausleben. Ja. Und genauso ist es so, wir können unsere Schuld nicht wieder gut machen und wir sollten es auch gar nicht versuchen. Die Strafe hat Jesus auf sich genommen. Sein Blut ist geflossen, damit der Vater sagen kann, jawohl, für alles Böse, was du getan hast, hat jemand die Strafe bezahlt, die Strafe getragen, die Schuld bezahlt und zwischen uns steht nichts mehr. Das ist Voraussetzung, um in dieses Haus zu kommen und dann wurden da aber weitere Opfer gebracht und das gab es ganz verschiedene, da will ich gar nicht drauf eingehen. Der eine wesentliche Sinn war, Gott zu loben, ihm zu danken, ihn zu ehren und ihn anzubeten. Und dafür haben die Tiere geschlachtet. Das tun wir heute nicht mehr. Wir sollen geistliche Opfer bringen. Aber es gibt ein paar Parallelen. Die haben jetzt, gut, manche haben es gemacht, einfach so geschaut, wenn der so eine große Schafherde hat, geschaut, was sind die kränkesten Tiere, die kann ich eh nicht mehr brauchen. Fleisch kannst du vielleicht nicht verwerten, viel Wolle gibt es auch nicht bei den Schafen, nehme ich halt die. Da sagt Gott, da könnte ich kotzen. Sondern, ja, wirklich, es kann auch ausspeien. Sondern er möchte das Beste haben. Nicht, weil er uns nicht das Beste gönnt, sondern weil er sehen möchte, dass wir ihm vertrauen, dass er uns versorgt, dass er das Beste für uns gibt und deswegen geben wir unser Bestes, was eh von ihm kommt, zurück. Jetzt haben wir keine Schafe mehr. Ich setze die Schafe heute für Zeit und Geld. Denn darum ging es ja. Ja, ich meine, das war ja das Wirtschaftsgut, das war das, womit die gearbeitet haben. Die haben Rinderherden gehabt, da haben die ihre Zeit, ihre Gewinne auch refinanziert, ihr Geld reingesteckt, um es zu mehren. Schau, wofür du dein Geld ausgibst und womit du deine Zeit verbringst. Und das Beste für Gott. Das ist ganz einfach, das kannst du für dich am allerbesten tun. Ja, es geht darum, dass wir Gott sagen, du hast das Allerbeste für mich gegeben, ich gebe das Allerbeste für dich zurück. Und das ist eine Haltung, die unser tägliches Handeln durchdringen soll. Ja, im Kolosserbrief steht, alles nun, was ihr tut in Worten und in Werken, das tut im Namen Jesus und danket Gott, dem Vater, dafür. Ja, unser tägliches Leben ist unser wohlgefälliger Gottesdienst. Da wird das geistliche Haus erbaut. Sonntag ist wichtig. Versteht ihr? Aber wenn das hier keine Auswirkung auf Montag bis Samstag hat, dann ist es nett, aber es verändert die Welt nicht. Und es verändert uns nicht. So. Und dann bleibt der Petrus kurz bei diesem Bild des Tempelbaus. Nächste Folie bitte. Ab Vers 6. Gott sagt ja in der Schrift, seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, weil wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Der Punkt, an dem sich die Geister scheiden, ist und bleibt immer Jesus. Das, was er für uns getan hat, mögen manche dumm finden, töricht, unverständlich. Ja, sich auch daran ärgern. Für uns bleibt es immer der Punkt, auf den unser Leben ruht. Dieser Eckstein, der wurde gesetzt an ein Eck, das war ein bisschen ein größerer Brocken und von dem aus wurden dann die Mauern aufgerichtet. Ja, und diese Bauleute, die Juden, die Menschen generell auch heute noch verwerfen, denen sagen, so kann das gar nicht sein, auf diesem Eckstein sich danach zu orientieren, von da auszugehen, das ist ungeeignet für mein Leben, das will ich nicht und das werfe ich weg. Und Petrus sagt, und jetzt passiert Folgendes, der geht da halt dann immer im Weg um. Ne? Also dieser Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, der geht ihnen später im Weg um. Und über den fallen sie, an dem stoßen sie sich, über den müssen sie sich ärgern. Und das kann gar nicht anders sein. Wenn wir das vermeiden wollen, dann hilft es nur, dem Wort Gottes zu glauben und diesen Stein wirklich als zentralen Punkt für unser Leben zu setzen. Von dem aus wir alles andere bauen. Und auf dem, der das trägt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird es Schwierigkeiten geben. an Jesus scheiden sich nach wie vor die Geister. Und der Grund ist nicht, dass jemand nicht glauben kann, sondern dass jemand sich daran stört, weil er das so nicht haben will. Mark Twain hat mal gesagt, mich stören in der Bibel gar nicht so sehr die Teile, die ich nicht verstehe. Mich stört vor allem das, was ich verstehe. Und das ist wahr. Denn das, dass ich ein Sünder bin, dass ich Erlösung brauche, dass jemand da sein muss, der das irgendwie wieder in Ordnung bringt, das kann man ganz einfach verstehen. Das ist nicht schwierig. Aber es passt manchen Leuten oder es passt den Menschen von Natur aus nicht in den Kram. Bei uns ist es aber anders. Wir haben diesen Eckstein erwählt. Wir haben uns, lassen uns einbauen, dann als lebendige Steine in dieses geistliche Haus. Wir haben uns von Gott eine neue Identität geben lassen. Und alles, was ich gesagt habe bis jetzt, ist Ausdruck dieser neuen Identität. Petrus geht weiter im Text und sagt, ihr seid das Volk Gottes, das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Unsere neue Lebensart ist Ausdruck dieser neuen Identität. Und die ist problematisch für uns von Natur aus. No? Weil es da nicht heißt, für uns moderne Menschen ganz schwierig, du bist, sondern da steht, ihr seid. Meine neue Identität in Christus hängt mit euch zusammen. Ja? Wir sind ein Volk Gottes. Gott sieht zwar auch den Einzelnen, das will ich gar nicht bestreiten, aber er sieht auch sein Volk, ein Volk aus allen Völkern. Ja? Diese Ich und mein Gott allein gibt es bei Gott nicht. Er hat ein Volk, er hat eine Familie. Wir sind sein Volk, wir und noch viele andere dazu. Christsein ist nur im Plural möglich. Leben mit Gott ist nur im Plural möglich, nicht im Singular. Das Zweite, was uns schwerfällt zu glauben, ist, ihr seid. Nicht ihr sollt sein, nicht ihr werdet sein, sondern ihr seid. Das kennt ihr auch von, ihr seid das Salz der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Ja, wir sollten das Salz sein. Nein, wir sind es. Wir sind vielleicht kraftloses Salz, wie immer das gehen soll. Ja, aber genauso sind wir das Volk Gottes, um seine Taten zu verkünden. Das machen wir gut oder schlecht, aber wir sind es. Das ist uns geschenkt, das ist uns gegeben, das kann uns niemand nehmen. Und es ist so. Fakt, das sind Tatsachen, die Gott geschaffen hat, nicht wir. Und dann bin ich jetzt nicht ganz zufrieden, das ist die neue Genfer Übersetzung, macht Petrus eigentlich was ganz Jüdisches, das kommt in der deutschen Übersetzung nicht rüber, er spricht davon, ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, also im wörtlichen Sinn, ein königliches Priestertum, ein heiliger Stamm, ein Volk, das allein Gott gehört. Und da ist ein Aufbau drin. Ja? Das Geschlecht, das war so die Sippe, würden wir heute sagen, der Familienverband, der größere. Darüber, so war das Volk Israel organisiert, darüber stand, oder das war zusammengefasst, in einem Stamm. Nach diesen 12 Urvätern des, oder Stammvätern von Israel. Ja, gab es den Stamm Juda, aus dem auch Jesus kam, den Stamm, der jüngste war dann der Benjamin. Das waren die Stämme. Und das Ganze wurde zusammengehalten und war ein Volk. Und das war die Identität der Leute. Ja, das war einmal die Leute, mit denen man zusammenlebt. Dann die Leute, mit denen man sich vielleicht mal immer wieder trifft, wo man weniger oft Kontakt hat, aber die von derselben Abstammung sind. Und am Ende gehört man eben in einen größeren Zusammenhang, einer Kultur, einer Nation, einem Volk. Wir haben was als Deutsche was gemeinsam, eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Werte, trotz allem die Gesetze gelten für uns gleich, die für einen Österreicher nicht gelten. Also zumindest solange er in Österreich ist. Und das verbindet uns. Und dem setzt Petrus immer Prädikate davor. Ein auserwähltes Geschlecht. Gott hat uns auserwählt, er hat dich ausgesucht, sozusagen handverlesen. Ja, und nicht zufällig irgendwie bist du halt da reingeboren. Und er hat dich auch, ja, auserwähltes Geschlecht, die anderen, mit denen du täglich in der Gemeinde zu tun hast, sind genauso handverlesen. Das ist kein Zufall. Die gehören hierhin. Die hat Gott hier hingesetzt. Dann ein königliches Priestertum, ein heiliger Stamm. Heilig heißt abgesondert, für Gott. Und das Könige sind die, die sagen, wo es lang geht. Gott möchte, dass wir in Herrschaft über unser Leben kommen. Dass wir, so sagt er zu Mose, dass wir nicht länger Schwanz sind, sondern Kopf. Und dass wir eine Priesterfunktion haben. Nicht füreinander. Aber die Priester waren diejenigen, die vor Gott für die Menschen eintraten und die mit einer Botschaft Gottes zu den Menschen kamen und ihnen sagte, was Gott für sie hat oder von ihnen möchte. Eine Botschaft Gottes verkünden. Und das ist unsere Funktion in dieser Welt auch. Dass wir den Menschen, für die Menschen vor Gott eintreten und bei den Menschen von Gott reden. Und das in einer Haltung, dass wir wissen, wir sind Kinder des Allerhöchsten. Wir sind Prinzessinnen und Prinzen. Wir sind ein königliches Geschlecht. Wir sind wir in Gottes Augen. Und deswegen müssen wir uns auch nicht groß tun. Deswegen müssen wir uns nicht gehaben, sondern Gott hat uns eine Würde gegeben, eine königliche Würde. Und wir sind insgesamt mit allen Christen sein Volk, das ihm allein gehört. Ja, das verlangt auch mal eine Entscheidung ab, wem gehöre ich eigentlich? Von wem lasse ich mich bestimmen? Und das Ziel sollte sein, von Gott. Ich gehöre ihm, am Ende gehöre ich nur ihm. Und dieses Volk hat eine Bestimmung, hat eine Aufgabe, die großen Taten Gottes zu verkünden. Gemeinde ist kein Selbstzweck, sondern Gemeinde hat die Aufgabe, die großen Taten Gottes zu verkünden. Und zwar auch du und ich aus eigener Erfahrung. Denn der Petrus sagt, wir sind schon beim nächsten Text. Entschuldigung, Dominik, habe ich geschlafen. Petrus sagt, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gesetzt hat. Ja, auch deine eigenen Erfahrungen, das ist auch, was die Leute interessiert. Was hast du persönlich mit Gott erlebt? Wie war das? Wie war denn deine Finsternis und wie ist jetzt dein Licht und wie bist du von da nach da gekommen? Was hast du da erlebt? Das sollst du verkünden. So, und jetzt der letzte Vers auf der letzten Folie. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Das ist ein Zitat aus dem Alten Testament mit diesem nicht sein Volk, jetzt sein Volk und bezog sich erstmal auf Israel, wo der Prophet sagt, Gott hat euch verworfen, er wird sich um euch nicht mehr kommen, ihr seid nicht mehr sein Volk. Und ein paar Zeilen später sagt er, dann aber wird Israel zahlreich sein und es wird wieder mein Volk sein. Die, die vorher nicht mein Volk waren, sind jetzt wieder mein Volk. Ja, das ist eine Herzensangelegenheit Gottes. Und Petrus wendet es auf uns an, auf die, die wir keine Juden sind, auf die, die wir von der natürlichen Seite gar nichts mit Gott am Hut hatten und er nicht mit uns erstmal. Ja. Aber Gott sagt, hey, und jetzt seid ihr mein Volk. Mein Volk aus allen Völkern, Menschen aus allen Völkern, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher Sprache, Nationalität, Kultur. Euch alle hole ich raus und auf euch mache ich ein Volk. Multikulti. Ja. Und ich fand in der Diskussion eben interessant, diesen Begriff Leitkultur. Der ist ein bisschen verunglimpft worden, aber ich finde es eigentlich ein gutes Wort. Wir erleben das auch gerade in Wasserburg. Wir haben sehr viele nigerianische Geschwister bei uns. Und die Kultur, aus der wir gekommen und die uns geprägt hat, genauso wie unsere Geschwister, das merkt man erst, wenn man zusammen miteinander einen Weg gehen will, wie unterschiedlich die doch sind. Und man merkt es immer an den Punkten, wo man es sich nicht gedacht hat. Also das ist ja das Wesen der Kultur, dass man denkt, so macht man das halt. Da denken wir nicht drüber nach. Und der andere macht es halt anders und sagt, nee, so macht man das. Und da denken wir nicht. Und da knirscht es auf einmal. Ja, in den alltäglichen Dingen, wie wir Dinge eben erledigen. Und ich finde, ja, wir brauchen eine Leitkultur. Wir müssen in dieser Situation wissen, wenn wir aufeinandertreffen, wenn wir miteinander leben wollen, was zählt denn nun? Und die Leitkultur des Reich Gottes, dieses Volkes, dieser heiligen Nation ist Erbarmen. Jetzt ist keine einzige der praktischen Probleme gelöst, aber es ist eine Voraussetzung geschaffen. Eine ganz entscheidende. Erbarmen. Weil wir des Erbarmen Gottes wegen, weil er sich über uns erbarmt hat, Teil dieses Volkes sind. Und es bleibt so. Ja. Gott erbarmt sich über uns. Und ich finde das so krass bei Gott, wie er das immer auf die Reihe bringt. Ja? Ein königliches, priesterliches Volk des Eigentums, das erbärmlich ist. Manchmal. Geht es euch nicht so? Also ich finde mich manchmal erbärmlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Gerade wenn ich schaue, was Jesus für mich getan hat, wie ich mich dann oft verhalte. Wenn ich wieder in Dinge, die ich schon hinter mich gebracht habe, wo ich gedacht habe, das hast du jetzt schon mal unter die Füße gekriegt und es fällt dann wieder in denselben Mist rein. Ich fühle mich manchmal erbärmlich. Und es ist gar nicht schlimm, weil Gott grenzenloses Erbarmen hat. Wichtig ist, dass wir das mitnehmen, dieses Erleben und Gott einfach dankbar sind und dann auch Erbarmen mit anderen haben. Erbarmen miteinander in der Gemeinde. Ja, manchmal findest du, ehrlich, den anderen doch so erbärmlich. Also was der tut, verstehe ich nicht. Ja, Gott ging es mit mir auch so. Gott versteht das manchmal nicht, was wir tun. Und er findet es auch nur erbärmlich, aber er hat so viel Erbarmen. Er erbarmt sich unser und setzt uns in dieses göttliche, heilige, priesterliche, königliche Volk. Und er achtet uns dessen würdig. Und das, denke ich, sollte unseren Umgang prägen. Nicht, dass wir fünfe Grade sein lassen. Nicht, dass wir Dinge, die Unrecht sind, recht nennen. Nicht, dass wir jemanden weiter in seinem falschen Weg laufen lassen, aber die ganze Haltung, wie wir einander begegnen, darf, kann und soll von Erbarmen geprägt sein. Und das fällt uns dann leicht, wenn wir uns immer wieder mal bewusst machen, wie groß Gottes Erbarmen mit dir, mit mir war und ist. Er hat grenzenloses Erbarmen. Ja, und wenn sein Erbarmen aufhören würde, dann würden wir auch aus diesem Volk Gottes rauskippen. Also ich bin mir da sicher. Wenn sein Erbarmen nicht immer wieder greifen würde und er sich meiner erbarmen würde und mir weiterhelfen, dann wäre ich nicht mehr verheiratet. Ja, dann hätte ich kein gutes Verhältnis zu meinen Kindern. Dann wäre ich wahrscheinlich schon lange aus der Gemeinde davongelaufen. Es ist sein Erbarmen. Das ist die Leitkultur im Volk Gottes. Das ist das, was unseren Umgang prägen kann, dass wir einander füreinander Erbarmen haben, weil wir dieses königliche und priesterliche Volk sind, das Gott geschaffen hat aus Erbarmen über uns. Wir, die wir vorher nicht sein Volk waren, sind jetzt sein Volk, ein heiliges, königliches Priestertum. Ja, und da bete ich zum Schluss. Vater, und ich danke dir so dafür, dass das die Wahrheit ist, dass du dich über mich, über jeden hier erbarmt hast, dass du Erbarmen hast und dass du daraus handelst, dass du nicht strafst, sondern dass du zurechthilfst, dass du auferbaust, dass du uns aufrichtest. Ja, und ich weiß nicht, wo der Einzelne jetzt steht. Du kennst jedes Herz, du weißt, wer jetzt Trost nötig hat. Du weißt aber auch, wer jetzt mal eine klare Ansage nötig hat, die ihm wirklich hilft, das zu tun, was für sein Leben gut ist, was für andere gut ist und was am Ende dir zur Ehre gereicht. Vater, und ich bitte dich so, dass du, Heiliger Geist, jeden ansprichst, da wo er es braucht, dass du unsere Herzen ausrichtest auf dich und uns hilfst, es selber zu tun, zu dir zu kommen. Herr, und dich zu feiern, weil du der Gott des Erbarmens bist. Weil du deinen Sohn gegeben hast für unsere Schuld, damit wir Leben haben, ist er in den Tod gegangen. Herr, das treibt uns und das hält uns zusammen. Und es hält uns bei dir. Hab Dank dafür. Amen.